Hallo und willkommen zu einem Abgewünscht Spezial. Wir reden heute über die erste Folge der finalen Staffel Game of Thrones. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen unseren geliebten Chef, den Thomas. Hallo.
Hallo.
Und wir haben heute einen Gast, frisch von der Nachtwache, den wollte ich auch schon sagen, Thomas. Nein, Quatsch, Dominik.
Heißt du.
Hi. Ihr kennt den Dominik vielleicht schon aus unserem Leaving Neverland Podcast, hat er uns bereits unterstützt. Dominik, du kannst dich aber gerne, wenn du willst, noch mal schnell vorstellen.
Ja, ich bin der Dominik oder kurz Dom und ich verquatsche mich hier heute nicht so wie beim Leaving Neverland Podcast. Ich bin festes Mitglied beim Tele-Stammtisch Podcast. Das ist ein Hobby-Podcast, der ja jetzt seit einer Weile existiert. Wir sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Redakteure, ich habe den Überblick verloren. Ja, und ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen.
Ich kann nur so viel sagen, ich freue mich auch. Thomas, naja, mal gucken.
Ja.
Okay.
Na, ich freue mich auch. Nein,
okay. Alles gut. So, ihr Lieben, wir haben Montag, den 15. April und ja, es war soweit. Letzte Nacht erschien die erste finale Folge Game of Thrones, also die erste Folge der finalen Staffel, mit dem Titel Winterfell. Wir mussten jetzt fast 2 Jahre drauf warten, dass die Serie endlich zu ihrem Finale kommt. Bevor wir jetzt aber diese Folge besprechen, erstmal so eine Frage in die Runde. Wie steht ihr zu Game of Thrones? Seid ihr Hardcore-Fans oder fragt ihr euch gerade, was mache ich eigentlich hier? Thomas.
Ich bin großer Fan von Fantasy und von Drachen und Zombies. Ich glaube, daraus ergibt sich schon, dass ich großer Game of Thrones-Fan bin. Und habe mich sehr jetzt auf die letzte Staffel gefreut, bin aber auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Ja, da kommen wir ja nachher noch ein bisschen zu, weil mir die letzte Staffel nicht so zugesagt hat.
Mhm. Ja, ich mach's kurz. Ich bin durchaus auch Fan, was jetzt allerdings nicht heißt, dass ich ein Fanboy bin und alles irgendwie kritiklos den Machern durchgehen lasse. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch schon über die Serie geschrieben vor 2 Jahren. Mehrere Recaps habe ich dazu geschrieben. Und ja, ansonsten, ich bin schon natürlich Fantasy-Fan und auch Fan der Serie. Ich bin damals, ich glaube, ich dürfte so einer der allerersten gewesen sein, der angefangen hat, die hier in Deutschland zu gucken. Weil ich kann mich erinnern, dass ich damals förmlich hinter vorgehaltener Hand sagen musste, dass ich die gucke.
Okay. Ja, ich würde mich auch nicht als Fanboy bezeichnen. Ich habe die Serie, wie die meisten anderen, auch erst entdeckt, so mit der Anfang der dritten Staffel. Ich weiß noch, ein Freund hat mir die ersten beiden Staffeln ausgeliehen und dann habe ich die relativ schnell in einem Rutsch gesehen und war auch recht gehypt. Und wie bei Thomas ist es aber auch so, dass ich finde, dass jetzt, ja, letzte Staffel hatte so ihre Probleme und Staffel 5 fand ich richtig misslungen, muss ich gestehen. Aber insgesamt freue ich mich sehr auf das Finale, auf die finale Staffel. Muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, ich bin gar nicht mal so neugierig darauf, wie es jetzt endet. Ich bin viel neugieriger darauf, wie das Ende angenommen wird.
Ja, geht mir ähnlich.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich freue mich schon darauf, wie es tatsächlich endet. Ob alle zu Zombies werden oder nicht.
Also, ja, das wäre aber schlechtes Geschichten erzählen. Also, ich muss
alle tun. Ja, er hatte ja mal, eine Überlegung war ja mal, entweder haben sie alle das geträumt.
Oh nein, bitte nicht.
Als Ende zu machen. Oder dieser Riesenkomet, der da immer im Himmel zu sehen ist quasi, fällt einfach auf den Planeten und macht alles.
Ja, der ist ja nie wieder aufgetaucht, wer weiß.
Das ist, ja, stimmt.
Der
ja.
Hat nie wieder eine Rolle gespielt. Der wurde aus den Büchern tatsächlich übernommen, aber tauchte nie wieder auf.
Ja, jetzt im Finale, pass mal auf.
John, wir müssen rauf. Den Drachen, den Kometen. Und dann müssen wir ein Loch bohren und springen.
Das Ganze wird zu einem Armageddon-Spin-Off, ja. Rip-Off, ja. Genau. Ja.
Ja. Gut. Fangen wir mal an mit dem Anfang. Und das Erste, was auffällt, ist, es gibt ein neues Intro, beziehungsweise das alte Intro wurde ordentlich aufpoliert. Wie hat euch das gefallen? Also, ja, Dominik, bitte.
Oh Gott, ihr lasst dem Gast den Vortritt, meine Güte. Ja, ja. Merke ich mir. Nee, also mir hat es sehr gut gefallen tatsächlich. Es liegt halt irgendwie auch schon genau da, wo jetzt so der Fokus des Ganzen liegt. Weil normalerweise hatte man ja immer alle möglichen Schauplätze. Also selbst in Staffel 7 kam ja noch hier Alsace dazu im Vorspann. Und generell, der Vorspann dient ja auch immer dazu, sich so ein bisschen überhaupt einen Überblick zu verschaffen, was jetzt diesmal eine Rolle spielen wird. Deshalb würde ich auch jedem empfehlen, diesen Vorspann niemals zu skippen, wenn er die Serie guckt. Ja, aber es hat mir durchaus visuell sehr gut gefallen. Was ich so ein bisschen störend fand, ich fand, dass irgendwie diese, ich nenne es jetzt einfach mal in Mangel eines besseren Wortes, diese Banderole, die ja am Anfang immer zu sehen ist, Gott, klingt das albern, Banderole, egal, dass die irgendwie merkwürdig digital aussah, fand ich. Also fast schon,
also ich fand das,
fast schon so Fanmade.
Also ich, ja. Ich fand, das Ganze sah halt wesentlich digitaler aus, weil früher sah das immer so ein bisschen animatronisch aus.
Ja.
Das hat mir, also ich muss gestehen, ich fand, das neue Intro hatte eine gewisse Wucht, die gut zum Finale passt. Aber so von der Stilistik her fand ich es früher auch schöner, muss ich gestehen. Oder siehst du das anders, Thomas?
Ich musste lachen, weil ich tatsächlich jemand bin, der den Vorspann immer skippt. Ich habe da keinen Bock drauf und mir ist das auch vollkommen egal, was da zu sehen ist. Ich hab mir den neuen Vorspann angesehen und dachte mir so, ja, ist ganz nett. Man sieht jetzt auch, wo die Armee da rumläuft und so, aber jetzt bei der nächsten Folge werde ich da vorspulen, weil bei Sky gibt es ja keine Funktion wie bei Netflix, dass man einfach klicken kann und dann ist das Intro weg.
Ach du. Übrigens, Netflix, geil.
Genau. Ja. Netflix, ja. Die größte Versuchung, seit es Movie Break gibt. Ja.
Genau. Oh, ja. Ja. Wir warten immer noch, dass sie uns Geld dafür geben.
Ihr bettelt ja förmlich drum. Ja.
Seit gefühlt 3 Jahren mittlerweile.
Was ich noch ergänzen kann, was mich so gewundert hatte beim Vorspann der 7. Staffel, also wenn Thomas es überhaupt gesehen hat, dass auf King's Landing da immer noch der Baratheon-Hirsch prangte. Und das haben sie jetzt korrigiert, so gesehen, weil sie zeigen ja jetzt endlich mal die Innenräume des Roten Bergfrieds beziehungsweise von Winterfell. Und da war jetzt dann deutlich ein Löwe zu sehen über dem Thron.
Okay, ich stelle fest, du bist kein Fanboy, aber ein ziemlicher Nerd.
Das merkst du jetzt erst.
Ja. Okay, ihr Lieben. Die Folge fängt an mit einer, wie ich fand, echt ganz hübschen Referenz an die allererste Folge. Dominik, kannst du uns kurz erklären, was mit Referenz gemeint ist?
Ja, es wird im Prinzip, wenn man sich noch dran erinnert, die Ankunft von König Robert Baratheon in Winterfell wird praktisch nochmal, ja, gespiegelt, könnte man es nennen, weil wir sehen, ganz am Anfang sehen wir einen kleinen Jungen, der irgendwie ganz aufgeregt ist und dann an eine Stelle läuft, wo er möglichst irgendwie was sehen kann, weil jetzt halt eben die Dothraki-Armee einmarschiert. Und der Rest von Daenerys' Gefolge, keine Ahnung, wer das alles ist jetzt. Und das ist halt eine eindeutige Referenz. Zum einen natürlich auf Bran, der ja in der allerersten Folge auf den Turm klettert. Und zum anderen natürlich auch auf Arya, die irgendwie sich einen Helm aufgesetzt hatte in der ersten Folge, also in der allerersten Folge wirklich, um halt besser sehen zu können.
Mhm. Ich muss gestehen, ich fand das sehr schön. Ich mochte auch vor allem dieser Schnitt von diesem kleinen Jungen runter auf Arya, die sich das Ganze ansieht. Und da wurde einem irgendwie klar, welche Wandlung das Mädchen durchgemacht hat.
Ja, stimmt.
Das ist ja wirklich nicht mehr diese kleine von eins, sondern das ist halt eine, ja, ausgebildete Assassinin.
Das war sowieso wirklich eine schöne Szene, also gerade dieser Moment, weil sie ja als dann John vorbeigeritten ist, so ganz kurz die Hoffnung hatte, dass er sie sieht.
Ja.
Dann aber natürlich ihr bewusst geworden ist, dass sie da in der Menge steht und natürlich dann auch unsichtbar. Und das möchte sie ja auch, ne? Und das fand ich wirklich eine tolle Szene.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Also mir ist es aufgefallen und ich dachte irgendwie so, ich habe die Folge 2-mal geguckt und beim ersten Mal hatte ich so das Gefühl so, okay, so nach dem Motto, sie möchte jetzt gerne rufen, John, ich bin hier, ja, aber irgendwie, ja, dafür bin ich doch zu cool, ja.
Ja, genau, also, ja.
Ne, weil ich bin ja hier, trainiert hier vom God of Many Faces, etc. pp., ja, ich bin Arya, ja, ich bin hier Killer Queen, aber beim zweiten Mal hatte ich auch das Gefühl, dass da auch eine gewisse Unsicherheit durchschimmert.
Mhm, es ist genau. Aber auch ein Detail, dass, ich glaube, irgendwie, also die stehen dann ja da mit dem ganzen Hofstaat, wie gesagt, genau wie in der allerersten Folge. Und da ist dann ja auch diese Frage, ja, wo ist Arya? Und das war auch in der ersten Folge, meine ich, weil da kommt dann nämlich Arya angelaufen und Ned nimmt ihr dann direkt den Helm weg. Das war auch auch die Kamera generell, ne? Also wie die zum Beispiel einmarschieren, das ist 1:1 und sogar auch Ramin Djawadi zitiert auch seinen Score an vielen Stellen an in der Szene.
Ja, man könnte fast sagen, dass Winterfell in der Folge so ein kleines Comeback erlebt.
Ne? Ja, definitiv.
Stimmt, ja. Und es wirkte auch, obwohl da jetzt irgendwie gefühlte Herrscharen von Soldaten und Söldner da einmarschieren, ja, wirkte es trotzdem so ein bisschen wie nach Hause kommen, fand ich. Mhm. Das fand ich ganz schön. Was ich übrigens aber noch viel, viel geiler fand, war, und zwar wurde im Vorfeld ja so ein bisschen gemunkelt, was wird der erste Satz sein, der fällt? Wird es von Bran irgendwie ein Geschwafel über die Zukunft sein? Oder John gesteht Samwell Tyrell, wie der Typ heißt, seine Liebe oder so? Nein, es war ein Eunuchenwitz.
Stimmt, ja. Ja, von ja. Tyrion und dann Varys, ja, großartig.
Ja, das fand ich wirklich.
Ich glaube, die lustigste Szene in der Folge, ja.
Ja, das stimmt, ja. Wirklich. Und was mir dann auch aufgefallen ist, was sich durch die gesamte Folge aber gezogen hat, es gibt dann diese Szene, wo dann in Winterfell halt die Starks, also die noch übrig sind, mit Daenerys zusammenkommen und man sieht so diese ganzen Figuren auf einmal. Das sind ganz viele. Man sieht auch Brienne von Tarth, bin auch nur im Hintergrund, aber man sieht sie. Und ich glaube, dass ich bis auf Melisandre jede wichtige Figur gesehen habe in dieser Folge.
Ja, Melisandre ist ja nicht da.
Ja, die wurde verstoßen, aber glaubst du, die kommt doch mal zurück?
Die kommt definitiv zurück. Die ist ja mehr oder weniger in den Urlaub gefahren nach Volantis in der 7. Staffel und hat dann aber auch selber gesagt, dass sie noch mal zurückkehren muss, um in diesem fremden Land zu sterben, genauso wie Varys. Also das hat sie ihm ja prophezeit und das ist einer der wenigen Momente, wo Varys wirklich Emotionen zeigte in der 7. Staffel.
Ja. Aber ich fand das halt schön, weil dieses Wiedersehen, ich fand dieses Wort Wiedersehen passte wirklich ganz gut zu dieser Folge.
Die hätte eigentlich auch Reunion heißen können.
Ne? Ja, ja, genau. Ja. Also eigentlich geht es ja in dieser ganzen Folge nur darum, dass alle da in ihre Plätze zurückkehren bzw. positionieren, damit jetzt irgendwann die Action
genau. Die ja. Erst in Folge 3 losgeht wahrscheinlich.
Ja, ja. Das ist zur Information, die ersten beiden Folgen gehen noch so 50 Minuten, alles danach hat so Spielfilmlänge, so 80 Minuten lang. Also da wird einiges auf uns zukommen. Was auch auf uns zukommen wird, oder nein, was nicht auf uns zukommen wird, sind Elefanten.
Ja, schade eigentlich, ne?
Ja, denn wir wechseln nach einiger Zeit in Winterfell, also ich würde sagen, 15 Minuten verbringen wir in Winterfell und das ist auch ganz schön, aber dann kommen wir irgendwann zu Königsmund oder im Original King's Landing und sehen Cersei und oh Wunder, oh Wunder, Cersei ist mies gelaunt und trinkt. Übrigens, ohne, ich glaube ja wirklich, ja, dass man eigentlich gar nicht gegen Cersei vorgehen muss. Die wird sich so oder so in den Tod saufen.
Ja, oder die wird an der Geburt ihres Kindes sterben. Eins von beiden.
Ja.
Wenn sie überhaupt eins hat.
Ja. Ja. Das ist ja eine Frage. Und zwar, Cersei empfängt diesen, ich nenne es mal Chef der Goldenen Armee. Oder wie würdest du sagen, was war
Kommandant,
das?
Dominik? Kommandant. Das Kommandant. Ist, Kommandant, um das ja. kurz anzumerken, genau. Das ist tatsächlich ein deutscher Schauspieler. Marc Rissmann, soweit ich weiß, heißt der.
Wer kennt ihn nicht?
Den kennt man nicht wirklich, aber soweit ich weiß ich nicht, müsste jetzt nachgucken, wo der drin war, aber der hatte ja irgendwie nur 2-3 Sätzchen oder so. Aber das ist halt wieder so interessant, dass man da wieder Deutsche drin hat. Ich meine, Tom Vlaschiha war kurz bevor er für die Serie gecastet wurde, war er bei In aller Freundschaft, ne? Das ist kein Witz jetzt.
Das ist mal ein Karriereabstieg von An aller Freundschaft zu Game of Thrones, der arme Kerl.
Ja, unfassbar. Ja. Ist die Becky Killy genauso, ne?
Ja. Und also nochmal zurück zu Cersei. Sie steht also in ihrem Thronsaal. Und auch da sehen wir wieder wichtige Figuren. Wir sehen diesen komischen Zombie-Krieger, den ich immer verwechsel. Das ist.
Den Mountain.
Das ist The Mountain, diesmal. Bluthund und Mountain.
Der Berg,
ja, genau. Ich verwechsel die immer. Schande über mich.
Aber den Mountain, den kann man sich doch jetzt wirklich merken. Ich meine, den siehst du ja eigentlich gar nicht mehr.
Ja. Ja, ist halt dieser große Robocop.
Robocop.
Zombie.
Ja, Zombie Mountain nenne ich ihn immer gerne.
Genau, Zombie Mountain, ja.
Wir sehen den Maester oder Maester Qui-Burn.
Oh, der ist so gruselig, ey.
Ja, der war auch echt creepy in der Folge, ja.
Und dann natürlich den Kommandanten, diesen Herrn Rissmann und
Harry Strickland heißt der, glaube ich.
Also, Rissmann. So, ich werde jetzt immer von ab jetzt an heißt der Kommandant der Goldenen Armee immer Rissmann. So, fertig.
Wie sich das anhört. Leander Hausmann des Grüßen. Ja, ja.
Ja, ja. Und aber noch ein anderer wichtiger Mensch steht da, nämlich Euron oder Euron oder wie wird er ausgesprochen richtig?
Euron.
Also auf Deutsch.
Ja. Ich denke immer an Euronix, wenn ich ehrlich bin.
Ich sage immer Pilo Aspect, der Spaß hat irgendwie.
Darauf können wir uns gerne auch einigen.
Das ist zu lang.
Und der unterstützt ja Cersei und will dafür aber Sex mit ihr. Findet jetzt Cersei nicht so toll, aber wir haben ja schon gelernt, dass Cersei ihren Körper auch mal gerne mal freiwillig, mal unfreiwillig hergibt. So auch für Euron, der nämlich mit Cersei einen kleinen Prinzen zeugen will, um seine Stellung zu verfestigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Cersei vielleicht schon längst schwanger?
Ja, da gab's ja diese Szene dann am Ende, ne, wo sie irgendwie da sitzt und Wein trinkt, die hat man auch im Trailer gesehen, ne? Und das hat dann ja auch Diskussionen losgestoßen von wegen, warum trinkt sie Wein? Sie ist doch schwanger. Und ich habe so das Gefühl, also auch wenn man so merkt, wie sie auf Euron reagiert, dass sie ihn halt, ich habe den Eindruck, dass sie durch ihn irgendwie ihren alten Jaime wiederhaben will. Weil so diese Arroganz, die imponiert ihr und sie findet sie gleichzeitig abstoßend und das erinnert sie, glaube ich, wie gesagt, sehr an Jaime. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie Euron, ähnlich wie damals Robert Baratheon, Jaimes Kind unterjubeln wird.
Ja, genau. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass das schon, also natürlich noch keine Beweise oder sowas, aber dass das eigentlich Fakt ist, dass sie schwanger ist, weil in der letzten Staffel in der letzten Folge der siebten Staffel ist das ja schon Thema gewesen mit ihren Beweggründen, warum sie sich so entschieden hat. Also quasi, dass sie ihre Familie hier beschützt. Aha. Und deswegen dachte ich eigentlich schon, dass das bestätigt wäre, dass sie
schon. Ja, man weiß es bei der halt nie. Also man hätte noch denken können, dass sie irgendwie das erfindet, um Jaime irgendwie an sich zu binden. Sie sagt ja dann auch am Ende der siebten Staffel, sagt sie diesen Satz von wegen, keiner, nicht widersetzt sich mir irgendwas. Keiner entfernt sich von mir oder so ähnlich, ne? Also, dass sie das nicht hinnehmen will und dass sie dann jetzt auch, das können wir dann jetzt auch schon mal vorwegnehmen, dass sie dann letzten Endes Qyburn einspannt, um Bronn aufzusuchen und von diesem dann letzten Endes natürlich gegen Geld verlangt, dass der ihre beiden in Ungnade gefallenen Brüder tötet.
Aber da bin ich übrigens sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird, weil sie hat ja jetzt wieder erstmal eine gestärkte Armee. Also, was waren das? 20.000 Soldaten?
Aber keine Elefanten.
Aber das keine war Elefanten. So geil. Ja. Dafür irgendwie 3.000 Pferde oder sowas, keine Ahnung. Aber keine Elefanten, genau. Also, wie es jetzt quasi mit der Geschichte weitergeht. Also, wir haben ja nachher den Krieg im Norden, ne? Aber sie hat ja jetzt eine gestärkte Position im Süden. Also, es wird noch spannend.
Das Problem ist ja aber, dass Jaime, der davon weiß, was sie vorhat, ja am Ende der Folge im Winterfell angekommt. Das heißt, ihr böser, diabolischer Masterplan könnte nach hinten losgehen.
Ja, das denke ich auch. Also, was sehr interessant ist bei der Folge, ich weiß nicht, ich kann euch das sehr empfehlen, den YouTube-Kanal von Nerdkultur. Der hat nämlich ein Video rausgehauen letztens, wo er darüber redet, halt diesen Kreislauf des Todes. Also, dass sich das, großartig. Und das spiegelt sich hier auch wieder insofern, dass Bronn Tyrion und Jaime ausgerechnet mit der Armbrust von Joffrey töten soll, mit der Tyrion Tywin niedergestreckt hat. Also, es ist wieder, die sterben möglicherweise dann wieder so, wie sie selbst getötet haben oder aber durch ihre eigenen Waffen sogar.
Also ich finde es einfach spannend, weil Bronn hat sich ja gemausert, der ist ja in den letzten paar Staffeln wirklich zum Fanliebling geworden durch seine Art. Der konnte ja, überzeugte ja mit Jaime genau wie mit Tyrion. Die hatten ja beide echt eine unglaublich gute Chemie, aber es war immer klar, Bronn ist ein Söldner und er wird halt dafür bezahlt. Mhm. Aber das hat sich halt irgendwie so gefühlt, sag ich mal, so ein bisschen verwässert. Jetzt ist natürlich die Frage, Was macht er? Macht er jetzt fürs Gold und versucht, die beiden umzubringen? Oder ist ihm Freundschaft wichtiger? Und das könnte wirklich noch spannend werden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht Bronn ein tragisches Ende haben wird.
Ja, also Jerome Flynn, der Schauspieler von Bronn, hat ja schon in Interviews vorweggenommen, dass die Fangemeinde ihn nach dieser Staffel eventuell nicht mehr allzu sehr mögen wird. Und ja, ich weiß nicht, also obwohl das Bronn-Freundschaft was bedeutet, konnte man ja zum Beispiel in Staffel 4 sehen, wo er ja abgelehnt hat, für Tyrion gegen den Berg anzutreten. Also, wo es ja, dann hieß.
Weil das Selbstmord gewesen wäre.
Ja, das natürlich auch, aber er sagt dann ja auch so von wegen, ja, du nennst mich deinen Freund und wann hast du jemals was für mich getan, ne? Mhm. Also, da merkt man, Bronn will nicht so wirklich zugeben, dass er Tyrion und auch Jaime eigentlich sehr schätzt. Also, ich meine, er hat Jaime auch das Leben gerettet und in Staffel 7 und rechtfertigt dann damit, ja, keiner darf euch killen, bevor ich mein Gold kriege, aber ich glaube, dass da auch viel Scharade ist bei dem. Dass der nicht so aus seiner Haut kann. Ja.
Was man bei der Szene, das glaube ich, war die einzige Szene oder die einzige Szene mit Bronn, die hatte aber so die zweite humoristische Spitze in der Folge. Denn er war gerade mit drei Damen zugange.
Ja.
Des horizontalen Gewerbes. Zum einen war es sehr amüsant, wie sie geredet haben. Ja, also so Smalltalk während des Sexes so. Ja, und dann kommt halt eben dieser Maester rein, Qyburn oder Qyburn. Und sagt Creepy, genau. Wir nennen ihn heute Master
Creepy. Mark Rissmann Creepy, wir sammeln hier immer mehr.
Ja. Ich sag euch, diese ganzen Fandoms, Wikias, wie die heißen, die werden nach diesem Podcast neu geschrieben werden müssen.
Das geht viral hier. Das geht viral.
Ja, das geht viral. okay. Und also dann ist dann diese eine Prostituierte, macht sich dann an Creepy ran und er lehnt aber ab und als sie dann geht, sagt er so, ach schade, so ein süßes Ding, naja, wird in ein paar Wochen an die Frock sterben.
Genau.
Ja.
Welche?
Genau, ja, die Reaktion von Bronn war echt himmlisch. Also war wirklich gut. Aber sie wird noch sterben. Den ersten Toten in der Folge bekommen wir aber bei einer, ich will mal sagen, relativ unspektakulären Rettungsaktion, die mich ein bisschen, ja, perplex zurückgelassen hat. Denn wir sehen einmal Euron oder Euron, ich will immer Euronix sagen, es tut mir leid. Ich sag euch, ja, der wird zwar besiegt werden, segelt dann aber zurück, macht sein eigenes Elektrofachgeschäft auf, sag ich euch. So sieht's mal aus. Und der hat halt Theons Schwester, Yara.
Oder Asha im Deutschen.
Ja. Oder Asha, ja.
Genau.
In Gefangenschaft. Und die wird befreit von Theon. Und ich habe mich am Anfang, also als die erste Szene kam mit Euron und Yara oder Asha, ja, habe ich mich gedacht, okay, das ist noch ganz wichtig jetzt, ja, da kommt doch irgendwas, der wird die vielleicht foltern oder so, ja, vielleicht wird sie jetzt dasselbe Schicksal erleiden, das jetzt ihr Bruder erlitten hat, ja, und dann, 3 Minuten später, wird sie befreit und das ist so, kommt so aus dem Nichts, ging's euch da ähnlich?
Ich glaube, er hat sie auf dem Schiff vergessen.
Ja, und er hat ja nur, das kam mir leider in der Serie nie so durch. Habt ihr euch da nicht auch drüber gewundert, warum Euron sagt von wegen, ich kill dich nicht, weil, also in der früheren Szene, ich kill dich nicht, weil dann habe ich ja keinen zum Reden mehr? Ist das bei euch angekommen, warum er das sagt?
Nee, ich glaube, alle seine Leute auf dem Schiff.
Genau, sind ja, der schneidet denen die Zungen raus und das Schiff, das heißt ja auch richtig, Silence,
genau.
Ne?
Genau, damit genau. Keiner Quatsch.
Und das wurde ja auch referiert in der 6. Staffel, als er das allererste Mal auftritt, von wegen, ja, du hast den Sturm gebändigt, ja, ich brauchte Ruhe oder so ähnlich. Als er da auf seinen Bruder trifft, auf der Brücke da.
Kann er sich nicht einfach irgendwie mit Wachs die Ohren zumachen?
Es geht ums Prinzip.
Okay. Aber also wirklich, ja. Nee, aber ja. Die Szene fand ich tatsächlich echt irgendwie schwach. Also ich fand zwar irgendwie eine gewisse Ironie, dass die halt keinen Alarm schlagen können, wobei man sich dann auch denkt, also die können auch anders Alarm schlagen, ohne jetzt irgendwie zu rufen oder was. Gerade auf dem Schiff hat man ja irgendwie eine Glocke oder sowas. Und ja, ich weiß nicht, also ich muss dazu sagen, mir kam es dann doch ein bisschen entgegen, weil ich weiß nicht, ich war beim Finale der 7. Staffel, war dann irgendwie so dieser Subplot, ja, Theon muss jetzt schon wieder seine Schwester retten. Oder, ja, ja gut, das ist natürlich auch eine Spiegelung der 4. Staffel dann irgendwie, ne, da wird ja auch drauf referiert. Aber ich war dann schon irgendwie ein bisschen froh, weil ich hatte so befürchtet, dass dieser Plot so ein bisschen so ein Klotz am Bein sein könnte in dieser Staffel. Und sie haben ihn schon sehr schnell abgefertigt halt, ne?
Ich glaube, das war denen auch bewusst, deswegen haben sie es auch so gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob Asha jetzt nochmal eine große Rolle spielen wird.
Ja.
Ich glaube nicht.
Also weil sie segeln ja davon und dann sagt sie, Theon ja, dass sie jetzt die Eiseninseln zurückerobern wollen. Damit Daenerys, wenn sie halt versagt oder verliert, einen Rückzugsort hat. Und Theon macht seit langer Zeit mal wieder eine eigene Entscheidung und sagt so, nee, ich will eigentlich lieber Winterfell helfen. Und das ist dann auch das Letzte, was wir von Theon in dieser Folge sehen. Und meine Frage an euch, was glaubt ihr, wie wichtig wird Theon noch?
Der wird sich bestimmt irgendwo zwischenschmeißen.
Ja,
und irgendjemanden retten und selber draufgehen.
Der wird einen Opfertod sterben, wahrscheinlich sogar irgendwie für. Der hat irgendwie auch einen Narren gefressen, spätestens in der 6. Staffel und der 5. auch an Sansa.
Der wird der Eisdrache gefressen. Ich wette, der Eisdrache.
Es ist ja keine Eisdrache. Das darf man nicht vergessen. Es ist keine Eisdrache.
Aber
er sieht so aus, aber er hat blaues Feuer und das hat sogar.
Und blaue Augen, was am Ende der Folge noch
wird. Okay, dann nennen wir ihn Blue.
Oh nein, bitte okay. Nicht, bitte nicht. Nein. Jurassic World Callbacks, nein.
Gut, bevor wir jetzt aber zu den blauen Augen kommen, das ist eher am Schluss, das würde ich mir ganz wirklich ganz bis zum Schluss auch aufheben. Du hast ja gerade eben schon Sansa angesprochen, lieber Dominik. Mhm. Und Sansa trifft hier auf Daenerys und ich sag's mal ganz klar, Bitchfight in Comic. Ja.
Aber nur eher so über Blicke, ne?
Ja, wirklich. Also ich finde Sansa. Also zum einen muss ich sagen, ich finde, dass die Darstellerin Sophie Turner eine bessere Darstellerin ist als Emilia Clarke.
Ja, das so oder so.
Ja.
Ja,
definitiv.
Ich finde aber, dass von der Rolle her Daenerys die interessantere Figur
ist. Ja, das ist ja so schade. Wobei Daenerys, ja, muss ich zugeben, bin ich kein Freund mehr von. Ich will sie nur noch sterben sehen. Seit 2 Staffeln oder so will ich die nur noch sterben sehen.
Ich habe bei Daenerys immer das Problem, selbst wenn sie so Heldentaten vollbringt oder selbst wenn sie böse ist, sie wirkt auf mich immer wie so eine Beverly Hills-Ische. Die dann irgendwie mit so einem Mocha Latte Macchiato Iced Chili Flavor Cup, ja, mit ihrem Bugatti da Cabrio rumfährt und immer so, hey. Also ich weiß nicht, es liegt, glaube ich.
Das sieht man ganz, ja.
Ich glaube, es liegt tatsächlich an Emilia Clarke, glaube ich.
Ja, definitiv. Und das sieht man ganz, ganz stark an der Szene, wo sie Samuel erzählt, dass sein Vater verbrannt ist und sein Bruder verbrannt ist. Ja. Und diese ganze Szene wirkt so komisch, unfreiwillig lächerlich. So, also hatte ich zumindest das Gefühl.
Ja, sie versuchte. Ja.
Ich hatte da das,
er hat sich geweigert.
Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, so wenn sie ihm das dann sagt in dieser Bücherei, nenne ich es mal, und dann der Darsteller, der, ich glaube John Bradley heißt der wirklich das gut gespielt hat, und sie steht halt neben Sir,
wie ist der, heißt
nochmal, Norma?
Jora.
Ian Glenn. Und hat da das Gefühl, sie sagen ihren Text auf und immer dann, wenn die Kamera dann umschneidet auf John Bradley, habe ich das Gefühl, dass sie dann immer den Ian Glenn fragt, was macht der da? Das ist ja mal ein Schauspieler.
Genau. Ja, ohne Witz, ey. So ging mir das in dieser Szene.
Ja, sie ist auch wirklich so, da müssen wir dann auch noch drauf eingehen, auf die auf das Gekröse zwischen ihr und John. Also nicht Gekröse, Techtelmechtel, keine Ahnung, was auch immer. Ja.
Aber bevor wir auf das Gekröse zwischen
passt überhaupt nicht.
Zwischen Anakin und Padme, würde ich sagen, eingehen.
Warum nicht der Schnee in der Ecke?
Er hat es vorweggenommen, das gibt es nicht.
Ich fand eine Szene, fand ich sehr wichtig, weil da eine Frage drin vorkam, die, glaube ich, auch sehr noch wichtig wird. Und zwar, als Sansa fragt, wie soll man diese Armee versorgen?
Mhm.
Und das ist ja wirklich jetzt schon so ein kleines Problem. Wir sehen diesen Gendry, diesen Schmied, der ja schon aufpasst, dass auch wirklich alles an Kohlen bei ihm reinkommt. Aber ich glaube, das wird echt noch ein großes Thema werden.
Ja, also bei Sansa kommt natürlich sehr gut durch, dass sie schon wirklich so eine logistische Denkweise angenommen hat, jetzt in ihrer Rolle als Lady von Winterfell. Also, dass sie wirklich so sieht, oh ja, gut, aber wir haben nicht genug Vorräte. Und dann auch so dieser Kommentar von wegen, ja, was fressen Drachen eigentlich? Und dann sagt Daenerys so, ja, worauf sie gerade Bock haben. Das war auch so ein richtiger Metadialog. Und wie die beiden sich dann angesehen haben, du konntest förmlich die, also angenommen, es hätte sich irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Leine gespannt zwischen deren Augenpaaren, die hättest du zerschneiden können. Ne? In dem Moment.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, es wird keine Rolle spielen. Weil ich glaube, dass in der nächsten Folge die Vorbereitungen für die Verteidigung soweit abgeschlossen sind, ne? Und relativ schnell danach auch schon die Armee der Toten da ist. Also es wird keine Rolle spielen, dass sie nichts zu fressen haben, sondern eher, was machen wir danach, wenn alle tot sind?
Ist halt blöd, dass durch valyrischen Stahl diese Toten ja irgendwie so zerfallen, weißt du? Sonst könnte man die vielleicht fressen.
Am Ende werden alle Kannibalen, ne? Genau. Ja, das wäre doch ein geiles Ende. Ja.
Ich gucke gerade bei Netflix dieses Du gegen die Wildnis mit Bear Grylls.
Stimmt. Hat Pascal auch schon erwähnt, ja.
Ebenfalls eine wichtige Szene ist, da geht es um den Rat, ja, also Sansa, Daenerys, Jon und Tyrion stellen sich halt vor ihre Gefolgsleute. Und ja, die sind nicht ganz so happy, dass Jon auf die Krone verzichtet. Und Jon macht ihnen klar, dass das jetzt nicht das große Problem ist. Das große Problem ist die Armee von Untoten, die auf sie zukommt. Und ich mag Jon wirklich sehr. Ich mag auch Kit Harington, wie er es spielt. Aber manchmal habe ich echt das Gefühl, Jon Snow ist echt schwer vom Begriff.
Nicht nur du.
Weil, also wirklich.
Kommt ja nicht von ungefähr, dass er nichts weiß, ne?
Ja, wirklich. Also es wirkt manchmal wirklich so, dass die Hütte brennt. Also er sitzt in einem brennenden Haus und alle schreien Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Und John sagt so, ach ja, wird schon gut gehen.
Nein, ich.
So einer ist John.
Ich kann mein Wort nicht brechen. Ich habe geschworen, in diesem Haus zu sitzen, bis es auf die Grundfesten runtergebrannt ist.
Genau, genau.
Und ja. er ist zu ehrenhaft und da kommt halt dann auch so, dass, ja gut, das Netz, ja doch, das Netz Starkgehen hatte er eigentlich durch dessen Schwester, aber gut.
Ja. Und ich, da gibt's auch eine Szene, da ist dieses kleine Mädchen, Dominic, du weißt bestimmt, wie ich meine.
Ach, wie heißt sie denn nochmal jetzt? Lady Mormont.
Danke, Lady Mormont. Und ich muss gestehen, also, ich glaube, dass Daenerys Lady Mormont und Sansa als Feindin jetzt hat. Und also, das wird, glaube ich, echt übel ausgehen.
Ja, die ist stocksauer, die Kleine. Obwohl die ganz schön gewachsen ist, ne?
Ja, das ist ein genetischer Defekt.
Ja, sieht man ja schon.
Über wenige Tage weg so.
Ja, sieht man schon an Jorah, ne? Obwohl, der wäre ja beinahe auseinandergefallen, aber gut. Ja.
Ja. Gut, bleiben wir noch mal kurz in Winterfell und danach kommen wir zu dem sogenannten Drachenritt. Arya trifft endlich Gendry, der Bastardsohn von Robert Baratheon. Weiß er das eigentlich mittlerweile? Nee, ne?
Er weiß es, aber er weiß nicht wirklich, wer seine Mutter ist.
Genau.
Ah, okay, gut. Glaubt ihr, das wird auch wichtig?
Nö. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er, weil, das muss ich kurz erklären, das weicht von der Vorlage ab, weil es gibt ja in der ersten Staffel, gibt's ja diese Szene, wo Bran bereits da im Bett liegt und Catelyn da an seinem Bett sitzt und dann kommt Cersei rein und erzählt Catelyn von einem Kind, was sie und Robert verloren haben. Und also eine schwarzhaarige Schönheit, sagt sie. Und ja, das kann eigentlich nur Gendry gewesen sein. Also es ist eine Veränderung gegenüber der Romanvorlage, wo es, gut, die Serie hat eh nichts mehr mit den Büchern zu tun. Aber ich denke schon, dass das nochmal wichtig werden wird. Und wer weiß, vielleicht, also ich fände es spannend, wenn Gendry nochmal irgendwie auf seine, ja, mutmaßliche Mutter trifft.
Mhm. Oder er wird doch noch verbrannt.
Oder das, ja, aber dann von Daenerys-Wendern.
Wir werden sehen. Was ich auch interessant fand, Arya gibt ihnen ja so einen Plan für eine neue Waffe. Habt ihr erkannt, was das sein soll?
Wahrscheinlich irgendwie eine Pfeilspitze aus Drachenglas, würde ich sagen. Für mich sah das so aus, das erinnerte auch so ein bisschen, es gab mal eine Szene bei den bei dieser Bruderschaft ohne Banner in der dritten Staffel, wo die Gendry irgendwie auch seine Pfeilspitze zeigen und zu ihm sagen, ja, kannst du sowas schmieden? Ja, klar, kriege ich hin. Und ja, weiß nicht, was macht man mit einem Pfeil aus Drachenglas? Also eigentlich killt man damit den Nachtkönig, theoretisch.
Oder aber man tötet Blue.
Ja. Aber meinst du, weil vorher gibt es ja so kleine Szenen, wo die Waffen präsentiert werden und ich hatte das Gefühl, da sind schon Pfeilspitzen dabei.
Ja, es kann sein, dass, ja, stimmt schon, aber, ja gut, sie reden dann auch über valyrischen Stahl, ne, aber da geht's dann eher um diesen Dolch da. Ja, stimmt schon, hast du schon recht, aber, also ich hatte es jetzt so interpretiert tatsächlich, es sah auch so aus auf der Abbildung.
Wobei ich das übrigens dumm finde, Pfeilspitzen dabei zu produzieren.
Okay.
Weil wenn du daneben schießt, dann ist es weg. Wenn du aber Schwerter hast, kannst du die immer wieder verwenden.
Ja, vor allem Arya ist jetzt nicht so fit mit dem Bogen. Aber das ist halt auch wieder ein Rückbezug auf, obwohl doch, nee, Quatsch, die ist fit mit dem Bogen. Es gab ja in der allerersten Folge, gibt's ja diese Szene, wo Bran scheitert, als er noch laufen kann, beim Bogenschießen. Und Arya trifft genau ins Schwarze. Und das wurde auch nochmal aufgegriffen in der 7. Staffel tatsächlich, dass Arya so lange trainiert hat, bis sie es konnte.
Okay. Wir werden es sehen.
Also ich...
So ein Rambo.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht diejenige ist, die den Nachtdrachen, nenne ich einfach mal Blue jetzt einfach mal, vom Himmel holt oder zumindest.
Und dann kommt Chris Pratt am Ende, ne? Ja, ja. Und tanzt alle und tot.
Und dann kommt Chris Pratt und killt auch noch Creepy.
Nein, er macht ein Dance-Battle mit dem Night King.
Ja, genau. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir wirklich den Kampf haben werden, Jon Snow gegen den Night King.
Ja.
Davon gehe ich stark aus.
Ja, darauf läuft alles raus irgendwie. Also es gibt ja krudeste Fantheorien, dass irgendwie Arya sich das Gesicht eines weißen Wanderers aufsetzt und den Nachtkönig killt, wo man sich dann auch fragen muss, kann man denen überhaupt das Gesicht abziehen? Weil das ist ja eigentlich nur Packeis. Also genauso darf man sich auch nicht drüber wundern, die reden ja nie. Und die Macher haben ja selber schon gesagt, deren Sprache ist einfach knackendes Eis. Ne?
Okay. Oder aber, es ist, wie wir am Anfang des Podcasts schon gesagt haben, ja, Bran stürzt zum Turm, wacht auf und stellt fest, oh, alles nur geträumt.
Genau. Boah, das wäre das beschissenste Serienende ever. Also, dann...
Ganz ehrlich, da hast du schon recht, aber ich würde es schon ein bisschen abfeiern, glaube ich.
Ja gut, also feiern würde ich das eher noch als den Quatsch, also wenn Daenerys und Jon oder... keine Ahnung, also wenn die beide auf dem Thron enden, dann mache ich aus, wirklich. Also so ein
okay. Besser, als wenn sie irgendwo einen Stöpsel finden und den rausmachen und alles ist gut.
Ja, gut. Gab aber auch einen Rückbezug dann auch auf diese Szene mit, also um das Ende jetzt mal vorzugreifen, wo Jaime in Winterfell eintrifft. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht als den Mega-Cliffhanger genommen. Aber es ist natürlich auch ein Rückbezug wieder auf Staffel 1, ne? An der Stelle.
Ja. So, Leute, jetzt wird's mal Zeit. Jetzt haben wir so viel geredet über Intrigen und Krieg und so. Und jetzt, can you feel the love tonight?
Oh,
jetzt wird's romantisch. Und wir beginnen mit dem, was sich die Fans angeblich schon seit vielen, vielen Folgen gewünscht haben.
Nein.
Daenerys und Jon Snow reiten gemeinsam jeweils einen Drachen und ja, fliegen umher. Und ich muss gestehen, ich fand die Szene zum einen irgendwie ganz, ganz nett. Die Effekte waren manchmal ein bisschen, ja, da sah es so ein bisschen nach der guten alten Rückprojektionstechnik aus. Nichtsdestotrotz fand ich, war das eine ganz hübsche Szene. Also jetzt nur den Drachenritt.
Nicht der Ritter nach dem.
Das fand ich auch interessant.
Ja.
Genau.
Ja, und aber war das davor oder danach?
Das war danach.
Das war danach. Ja, danach kommt es zu, ja, sind es romantische Dialoge? Sind es überhaupt Dialoge?
Also ich kann es jetzt noch mal rausposaunen. Auch der Wasserfall, ich hatte einen sehr unangenehmen Throwback zu Star Wars Episode 2. Also auch vom Schauspiel her.
Ja, und jetzt kommt's. Jetzt halt euch fest. HBO hat so ein 18-minütiges Making-of veröffentlicht, dieser Folge. Und ihr werdet nicht glauben, wen man da am Set sieht. Thomas, kannst du es uns verraten?
Ja, weil du es mir vorhin verraten hast.
Ach du, jetzt machst du die Illusion kaputt.
Und zwar George Lucas.
Tatsächlich. George Lucas war am Set und du, Dominik, hast ja jetzt die Theorie oder die Überzeugung, dass er diese Szene gedreht hat.
Ja, ja, der Wasserfall, die Drachen sind anstatt diese komischen, wie heißen die eigentlich nochmal, die komischen Viecher, auf denen Anakin rumreitet, um rund zu prollen, ist egal. Das ist meine persönliche Theorie des Abends, dass George Lucas genau diese Szene inszeniert hat.
Ich mag keinen.
Aber du heißt Schnee. Oh, verdammt.
Nee, also diese Szene war wirklich, also sie war schlecht. Und gerade als dann irgendwie sie sich doch ein bisschen inniger küssen und wieder eine Drache dann quasi dazuguckt und dieser Gesichtsausdruck von den Drachen, ich musste wirklich schmunzeln, aber nicht, weil es irgendwie witzig ist oder weil es einfach so dumm war.
Ja, das war so ein richtig schöner Reaction-Shot, ne?
Ja.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass da kommen noch einige Memes und GIFs auf
uns zu,
die wahrscheinlich alle dasselbe haben. Also sie küssen sich und der dann schnitt auf den Drachen und der Drache denkt sich, du weißt schon, es ist deine Tante, oder?
Ja, da weiß er es ja noch nicht.
Er weiß es noch nicht, ja.
Aber die Szene an sich, ja, also die Szene fand ich irgendwie gut. Sie war auch wieder eine Referenz irgendwie auf da war ja dann, da sagt ja dann Daenerys auch an einer Stelle von wegen, ja, wir könnten ewig hier bleiben, wir könnten uns nie finden. Wobei ich mir dann auch denke, wo sie da fliegen, also so weit ist die Mauer jetzt auch nicht. Hätten sie nicht direkt in den Night King reinfliegen müssen?
Ich habe keine Ahnung.
Die lassen sich erstaunlich viel Zeit für das, die nicht rasten, die Toten. Ich meine, gut, die haben ja irgendwie mehrere Staffeln mit Herumverwesen hinter der Mauer verbracht, aber so langsam könnten sie jetzt auch mal ein bisschen aus dem Arsch kommen, ne?
Ich glaube ja ganz ehrlich, das dauert immer so ewig, weil die halt aufbrechen und dann fällt dem Night King auf so, ich glaube, ich habe den Herd angelassen.
Ich glaube, der schreibt Tagebuch und dadurch, dass er halt so lange braucht beim Schreiben, dauert das halt immer.
Ja, oder aber sie haben sich einfach laufen.
sie laufen die ganze Zeit im Kreis.
Ja.
Wo geht's denn nach Winterfell?
Warte mal, an dem See waren wir doch schon mal, oder?
Sind wir gerade wieder über die Mauer gelaufen? Was ist denn hier los?
Ich stelle mir gerade vor, so wie dann der Night King so vorne herab, also vorausgeht und alle hinten so, boah, sitzt das mal da, meine Füße tun weh, ich hab Hunger, ich muss mal.
Ja, dann hat Kevin Hart noch einen Gastauftritt.
Ja.
Er ist der Night King, das ist der Twist. Na, also, was ich noch zu der Szene sagen kann, also ich muss zugeben, diese Drachen im Schnee, die hatten irgendwie was, so rein visuell. Ich fand es auch ganz cool, dass gesagt wurde, dass die das Klima da halt nicht mögen. Ne? Generell hat man sich so gedacht, warum kommen die da alle so wunderbar in diesem Winter klar? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ganz hoch im Norden. Ja gut, es geht noch weiter nördlich, aber die Nordmänner sind da ja daran gewöhnt, das ist ja ein hartes Leben da oben. Und was mir auch gefallen hat, dass John ziemliche Probleme hatte mit dem Drachen. Also das fand ich irgendwie so eine ironische Spitze, weil es heißt ja immer, dass John ja mehr oder weniger so ein Gary Sue-Charakter ist. Und da war es dann jetzt halt nicht so. Ich muss auch zugeben, also um das mal kurz zu erläutern, also ich bin jetzt auch nicht der größte Jon Snow-Fan. Ich finde aber, dass er seit seiner Wiederauferstehung oder wie man auch immer das nennen mag, dass er dadurch irgendwie interessanter geworden ist und auch ein bisschen lustiger. Also er reißt jetzt auch mal Witze oder so. Das ist, müsst ihr wirklich mal darauf achten, wenn ihr nochmal Staffel 6 seht, er fängt plötzlich an, Witze zu reißen. Und das ist so, so neu. Und ja, es ist bestimmt auch kein Zufall, dass Ramin Djawadi hat tatsächlich erst ab Staffel 6 ein eigenes Jon Snow-Thema geschrieben. Ne? Nur mal so als, also, keine Ahnung, als ob der jetzt wirklich erst zu einem richtigen Charakter wird.
Aber ich gebe dir da absolut recht, das stimmt schon. Und ich finde, so die beste Jon Snow-Folge, aber vermutlich auch die beste Game of Thrones-Folge, wenn es um Action geht, ist halt Battle of the Bastards.
Ja.
Die ist halt inszenatorisch einfach top. Ich meine, es gab davor auch dieses Hardhome oder Hardtime, die war auch schon gut, aber Battle of the Bastards hat halt wirklich mal eine ordentliche Messlatte nach oben gesetzt. Und die, ich glaube aber, dass sie es schaffen werden, jetzt in der Finalstaffel die auch nochmal zu brechen, diese Messlatte.
Ja, natürlich.
Ja, und ich finde auch, durch nach dem Tod ist Jon Snow, wirkt er irgendwie schon menschlicher, gebe ich dir recht.
Manchmal muss man halt erst sterben, ne?
Ja, ja vor allem, man fragt sich jetzt auch, ist er jetzt überhaupt noch zeugungsfähig? Na, also, weiß ich nicht, seine Hoden sind doch auch untot, keine Ahnung, also.
Ich frage mich vor allem, normalerweise ist doch Inzest gefährlich, der kann auch sonst was mit den Kindern passieren, aber anscheinend hier in Westeros und Essos ist das auch nicht so schlimm, oder?
Es ist ja keine Inzest, es ist ja Inzucht. Das muss man ja auch sagen.
Inzucht, ja.
Also bitte, du hast den Leaving Neverland Podcast mitgemacht. Wo die Otto-Normal-Pädophilen nicht weit sind. So.
Ja, Otto-Normal-Pädophiler, Trademark bei mir, ja, ich weiß, bin ich stolz drauf.
Ja, weiß nicht, also, ich fand das auch so, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auch eine ironische Anspielung der Macher war. Es gibt eine Szene, wo Tyrion, Varys und Davos, der übrigens mit meiner Lieblingsfigur ist, Team Davos, wo die auf der Mauer stehen und dann irgendwie Jon und Daenerys, die da irgendwie stehen und, weiß ich nicht, vielleicht hat George Lucas die Szene inszeniert, keine Ahnung, die da irgendwie stehen und einfach nur die Lippen bewegen und dann sagen die so, ach, die sind ja schon irgendwie ein schönes Paar. Und ich dachte mir so, ist das jetzt euer verdammter Ernst?
Ja, stimmt, aber Varys, Szene, ja, aber Varys sagt dann noch diesen sehr schönen Satz, dass sie noch viel zu jung sind und erkennen werden müssen, dass alles endlich ist.
Ja, eben.
Und das zielt ja schon sehr darauf ab, dass diese, sag ich mal, diese Zweisamkeit, Gemeinsamkeit bald vielleicht mal vorbei ist.
Ja, und sie können gar nicht schnell genug vorbei sein. Ich finde die furchtbar.
Und damit kommen wir auch zu einer der letzten Szenen. Oder die vorletzte, würde ich sagen, weil jetzt über Samwell und Daenerys haben wir ja schon gesprochen. Und zwar die Krypta. Jon ist in der Krypta und Samwell kommt. Übrigens, ich fand es auch sehr geil. Also Sam und Bran wissen halt, wer Jon Snow wirklich ist. Ja? Und Bran sitzt die ganze Zeit draußen in seinem Rollstuhl. Und ich frage mich, der friert doch.
Vor allem, es ist so irritierend, er sagt wirklich an einer Stelle, weil die reden ja da irgendwie darüber, wer es jetzt dann Jon sagen soll. Und dann sagt so Bran, ja, ich bin ja eigentlich nicht mehr sein Bruder. Und auch genau, als sie sich wieder treffen, ist Jon, also Jon ist ja völlig aus dem Häuschen, als er den sieht.
Ja, du bist ein Mann geworden.
Genau, und dann auch so, er ist ja total irritiert von dieser Attitüde, so, ja, hallo Jon, ja. Du bist ein Mann geworden. Ganz toll. Ich bin das Google von Westeros. Ich kann alles sehen, aber ihr müsst schon was in mich eingeben, damit ich die Informationen ausspucken kann. Ja, weil er ist das Google von Westeros. Man kann es sich anders sagen.
Entschuldigung, aber das. Kennt ihr diesen Sketch von College Humor, If Google Was a Gun?
Nee, das kann ich nicht.
Aber ungefähr stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall, Bran sitzt da, gefühlte 48 Stunden lang in der Kälte, ohne zu trinken und ohne zu essen. Und ich dachte die ganze Zeit so, der ist doch jetzt tot, oder?
Er ist kein Mensch mehr, ja. Ja, der hat jenseits der Mauer gelebt. Also, der ist einiges gewohnt, der Junge.
Aber ich muss auch gestehen, warum müssen diese Typen, die irgendwie so Weissagung machen können, ja, immer so verschachtelt reden? Warum kann er nicht einfach klar aus was sagen? Und warum wirkt er immer so, als wäre er schon längst tot? Also der Night King wirkt lebendiger als er.
Ja, ist halt ja, der so, Night King so. Hat sich richtig gefreut, als er gesagt hat, die Mauer muss weg, ne? Ja.
Ja. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Boah, das habe ich echt so, es gibt so eine Fernsynchro, wo er irgendwie so richtig schönes Berlinerisch spricht in der Szene.
Oder auch eine Theorie ist, wie der Night King seine ganzen Leute um sich geschart hat. Einfach gesagt, pass auf, wir machen jetzt diesen Krieg, ja, dann machen wir sie platt und dann bauen wir eine Mauer auf, ja, und die Nordländer werden dafür bezahlen.
Oh Gott, ja.
Ja. Aber okay, gut. Kommen wir mal zurück zur Krypta. Denn hier treffen wir auf John, der trifft auf Sam und Sam sagt, nachdem er ein bisschen rumgeheult hat, der hat meine Familie umgebracht, du bist der Beste.
Du hättest das nie getan.
Genau. Sagt er eben so, übrigens, du bist kein Bastard, du bist ein König.
Ja.
Wie habt ihr es empfunden, diese Szene? Oder anders
gesagt? Eigentlich hätte ich gedacht, dass er sich so hinstellt wie Luke Skywalker.
No! Das ist nicht wahr!
I just fucked my aunt. Ja, ja.
Jetzt ist mal raus.
Ja.
Ja, so können wir den Podcast bewerben. Mit Inzest inklusive.
Oder Inzucht. Inzucht, aber nur auf Wunsch. Ja, ja.
Ja.
Genau.
Alles kann, nichts muss. Game of Thrones. Nee, wie fandet ihr es denn, dass sie das wirklich jetzt schon gemacht haben? Das ist ja wirklich eine sehr große Enthüllung. Mit einer der wichtigsten wahrscheinlich.
Ich glaube aber, es wurde Zeit.
Ja.
Sonst, also, mich hätte das gestört, wenn sie da jetzt noch zwei Folgen mit rumkrebsen und, sag ich's ihm? Sag ich's ihm nicht? Er weiß es noch nicht.
Ich stell mir gerade so ein Sample von so einer Blume. Ich sag's ihm? Ich sag's ihm nicht. Und im Hintergrund siehst du nur Bran immer noch da sitzt an derselben Position. Sag's ihm, du Feig nicht.
Vor allem Sam macht das dann nicht mit einer Blume, sondern wahrscheinlich mit einem Buch.
Ja.
Scheiße, da stand noch was Wichtiges. Nee,
deswegen fand ich es gut, dass sie das jetzt gemacht haben. Und ich bin jetzt gespannt, wie John darauf jetzt reagiert, also abschließend, wie sich seine Figur jetzt entwickelt und vor allen Dingen seine Beziehung.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja, man muss ja sagen, die Folge ist ja eigentlich schon relativ vorhersehbar. Es passiert eigentlich alles das, was man sich irgendwie herleiten oder ausrechnen konnte. Und diese Enthüllung für ihn, die kennen wir seit zwei Staffeln. Aber ich finde diesen Gedankengang halt sehr interessant, den Sam äußert von wegen, ja, du hast die Krone aufgegeben für dein Volk. Würde sie das auch tun oder würde sie es für dich tun? Ich meine, naja, also John sägt jetzt an Daenerys Thron und die sieht sich ja schon wirklich auf dem Thron sitzen, ne? Und ich finde die so unsympathisch mittlerweile. Also es ist.
Da müssen sie heiraten, dann ist
es. Oh, bitte gut. Nicht, nein. Nein, ich will einfach nur, dass sie stirbt, wirklich. Also.
Wobei, ich stelle mir natürlich vor, sie heiraten und so in der Hochzeit nachts so, was ich noch sagen wollte. Ja, was? Du bist meine Tante.
Zu spät.
Zu spät.
Ja. Ich glaube, in einer perfekten Welt, in der alles gut endet, würde es, glaube ich, so sein, dass sie sich friedlich einigen, dass Daenerys mit Sir Mormont, wie der Typ heißt, endlich zusammenkommt, ja? Und dass John, der wird es eh nicht mehr bringen. Wir wissen ja eh nicht, ob er noch potent genug ist, ne, nach seiner Wiederauferstehung.
Ja.
Und, ne, also, alles ist fein, ja? Aber, seien wir ehrlich, es ist Game of Thrones und ich glaube, dass spätestens nächste Woche die Allianz zwischen Daenerys und Jon arg ins Bröckeln kommt. Und sie bröckelt hier jetzt schon ordentlich.
Ich habe halt richtig Angst davor, dass sowas passiert, was Thomas gerade meinte, dass sie irgendwie mit irgendwas rumkrebsen. Das muss ich mir auch mal merken. Da wird bestimmt irgendein Plot kommen, er will nicht mehr mit Daenerys reden und sie ist dann total unglücklich und fragt sich, was los ist, warum er denn gar nicht mehr mit ihr reden will und auch gar nicht mehr ins Bett kommen will.
So richtig GZSZ-mäßig.
Ja. Aber Emilia Clarke, weiß ich nicht. Also ich finde das immer so scheiße. Habt ihr die mal in Interviews gesehen, Emilia Clarke?
Ja.
Die ist ja wahnsinnig charmant eigentlich, ne? Wahnsinnig witzig, wahnsinnig sympathisch und wenn auch ein bisschen überdreht, aber die ist halt so. Und die spielt halt diese stoische, langweilige Scheißfigur mittlerweile. Also ich mochte sie in den ersten Staffeln eigentlich, aber ich finde die so furchtbar. Spätestens seit dem Meren-Plot. Vor allem lernt die halt nie was dazu. Und das will ich auch wirklich nochmal sagen. Das ist jetzt ein persönliches Statement von mir. Ich finde es echt beunruhigend, dass es so viele Daenerys-Fans immer noch gibt. Nach aller Scheiße, die abgezogen hat, wirklich.
Ich glaube auch, dass Daenerys vielleicht sogar das Zeug hat, am Ende dieser Staffel vielleicht die Endgegnerin zu sein.
Ja, das wäre geil.
Die dem letzten großen Frieden im Weg steht. Ich glaube nicht, dass sie sagt, so, okay, ja, habt recht, Jon Snow ist der rechtmäßige König, wisst ihr was, ich gehe zurück in meine Heimat und wir bleiben Freunde, Fuck Buddies oder so, ja. Ja? Und dann Menschen-Seifen-Oper dann sowas wie, ich sehe in dein Herz, ich sehe gute Unzucht, schlechte Unzucht oder so ähnlich, ja. Aber das wird nicht kommen. Ich glaube tatsächlich, dass Jon sich darauf gefasst machen muss, dass er nicht nur gegen Cersei, sondern wahrscheinlich auch gegen Daenerys in den Krieg ziehen muss.
Ja. Ja, obwohl Cersei, glaube ich, schon ist der Endgegner. Also sie wird mittlerweile jetzt wirklich aufgebaut zur Mad Queen. Also man muss zugeben, das hat man ja auch schon in den Trailern gesehen, dass Lena Headey ein wirklich, wirklich, wirklich schickes Outfit jetzt hat. Ne? Die hat ja jetzt irgendwie noch so Schulterplatten bekommen zu ihrem Königin-Gewand oder was auch immer das sein soll. Und ich muss zugeben, ich habe jetzt auch noch mal letztens hier die finale Folge nachgeholt von Staffel 7. Die hat schon eine gewisse Präsenz und eine gewisse Ausstrahlung als Königin, ne? Also auch wenn sie,
also, ja. Ja, ja. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit hier auf Emilia Clarke rumreiten, dann will ich jetzt nicht bei Lena Headey jetzt nur sagen, oh, ihr Kostüm ist gut. Nee, das ist eine echt gute Schauspielerin. Ja,
natürlich.
Das doch jedes, ja, Mal. Ne?
Also allein schon, sie sagt ja gar nicht viel in dieser Folge, sondern, und dieser Blick einfach, dieser Blick, als sie da irgendwie sitzt mit dem Weinglas, denkst du dir die ganze Zeit, was geht ihr gerade durch den Kopf? Das ist so ein richtiger Sphinx-Moment. Du kannst gar nicht so richtig in sie reingucken an der Stelle.
Ja. Ne? Was Game of Thrones aber aktuell fehlt, ist so ein richtiger hassenswerter Antagonist, den wir halt mit Joffrey und vor allem mit Ramsay hatten. Wobei ich immer sagen muss, Joffrey war halt einfach falsche Erziehung, Ramsay war einfach ein sadistischer Psychopath.
Ja, aber auch so ein Bilderbuch-Psychopath irgendwann, ne? Also, ich persönlich.
Ja, aber es war halt schön, ihn zu hassen. Und ich finde, sowas hast du aktuell nicht, weil ja auch Cersei immer mal wieder ihre menschlichen Momente hatte. Und sie hat ja auch einiges mitgemacht und hat ja auch viele Leute verloren. Wobei sie natürlich bei einigen Toten nicht ganz unverantwortlich war.
Ja.
Was glaube ich fehlt, sind so ein paar Schockszenen, Schockmomente. Also bei Euron kann ich mir das zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass der noch sowas bekommt.
Ja.
Bei Ramsay gab es halt diese eine Szene, ich glaube, ich wisst alle, was ich meine, mit diesem Würstchen, das er dann hatte. Also sowas brennt sich halt ein, ne? Und sowas macht dann auch wenn es vollkommen übertrieben ist natürlich, macht das auch so ein bisschen Charakterbuilding.
Ja.
Und das haben wir gerade bei dem Bösewicht nicht mal beim Nachtkönig. Ich meine, der ist dann immer da und reitet weg und fliegt und macht nix.
Ja.
So. Also du hast nicht das Gefühl so, boah, der ist ja voll der Evil-Typ, ey. Sondern der ist einfach... Ja.
Ja, obwohl der hat natürlich so diese wortwörtliche Kälte in dem Fall, ne? Und auch so was, ja, was Berechnendes, also wie er da wirklich in der ganz furchtbaren sechsten Folge der siebten Staffel, wie er da irgendwie diesen Speer nimmt und so seelenruhig, weißt du, er ist der amtierende Olympiameister jenseits der Mauer. Weißt du, deshalb hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert, er hat die ganze Zeit geübt. Und
genau, der
trainiert, und die haben irgendwie ewig versucht, irgendwelche Zielscheiben in die Luft zu kriegen. Ne?
Kennt ihr Asterix erobert Rom? Den Speerwerfer da?
Ja.
Aber die Frage, die sich ja stellt, braucht die letzte Staffel jetzt noch so einen richtig krassen Bösewicht? Oder reicht es einfach, diesen übergeordneten Krieg zu haben, der jetzt irgendwie.
Ich glaube, also meine Meinung ist, sie braucht es nicht. Und vor allem, wenn man ehrlich ist, war Ramsay ja auch mehr so eine Art Füller. Ja, der war ja, wenn man die Handlung jetzt wirklich ganz kompakt wiedergibt, was bei Game of Thrones schwierig ist, ich weiß. Aber da ist Ramsays Part eher gering.
Ramsay ist halt eine Spiegelung von Jon Snow. Ist halt auch ja, ein genau. Bastard und auch diese, also bei Ramsay muss ich sagen, fand ich interessant und da gibt es dann auch wiederum Parallelen zu Theon. Das sind eigentlich voll die harten Macker, also sie es sind ja wirklich schon Poser, ne? Also Theon ganz am Anfang auch. Aber das sind immer welche, die sind immer vor ihren Vätern eingeknickt, so. Und als dann Ramsay Vatermord begangen hat, also hier Roose Bolton, der eigentlich eine tolle Figur war, da muss ich sagen, da habe ich das Interesse an Ramsay verloren, weil er da wirklich nur noch so ein Bilderbuch-Psychopath war.
Ja. Also da gehe ich mit dir d'accord. Ich muss aber sagen, das Gute war halt, es hat uns Battle of the Bastards gebracht.
Und ja.
Da habe ich ja schon mal gesagt, ist mit einer der besten Episoden.
Obwohl sie eigentlich sehr vorhersehbar ist.
Natürlich,
ich mag klar. Psychopathen.
Ja, deswegen podcastest du auch mit uns.
Ja, genau.
Nee, also sie versuchen durchaus mit Euron da irgendwie was aufzubauen. Also hier, Pilo Asbeck hat ja schon bei der 7. Staffel irgendwie im Voraus groß rumgetönt. Ja, der wird noch krasser als Ramsay und Joffrey zusammen. Und ich weiß nicht, ob er das jetzt in der Staffel noch einlöst. Aber ich weiß nicht, Euron, also ich gebe dazu Pilo Asbeck. Man merkt, dass er richtig Bolle Bock hat auf diese Rolle, dass er Spaß hat in der Rolle und es macht Spaß, ihm zuzusehen. Aber er ist so ein Comic-Bösewicht irgendwie.
Und ich verstehe es halt nicht. Da hat er diese Asha oder Yara gefangen. Warum heißt sie eigentlich im Deutschen so und im Englischen so? Aber
egal. Kann ich dir beantworten.
Ja, bitte.
Ja, nur kurz Nerdwissen. Nee, die haben den Namen geändert, weil es gab ja noch in den ersten oder in den früheren Staffeln gab es ja diese Wildlingsfrau Osha. Und sie hatten Angst davor, dass man die verwechseln würde.
Ja.
Deshalb haben sie in cool. Yara umgetauft. Das ist der einzige
okay.
Grund. Ja.
Okay. Ja. Aber nur mal zu Euron oder Euronics. es ist halt einfach so, ich meine, dann macht ihn oder stellt ihn gefährlich dar. Aber der müsste ihn auch ein bisschen clever darstellen. Und ich fand es nicht clever, dass er seine eine der wichtigsten Beute, nämlich Asha schrecklich Yara, einfach so im Schiff lässt und dann wird ihn halt für 2 Minuten gerettet. Das fand ich ein bisschen lahm.
Das war out of character, würde ich sagen. Ja. Also das passt nicht zu diesem durchaus. Also Euron ist eigentlich nicht dumm, aber irgendwie. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er so geil auf Cersei gewesen, dass er gesagt hat, ja, Gott.
Genau.
Who gives a shit, aber keine Ahnung, also das fand ich auch. Also generell diese, ich bin froh, dass dieser Yara-Plot jetzt irgendwie weg ist, aber er wurde halt wirklich denkbar ungünstig aufgelöst. Also das erinnert auch schon wie, ich weiß nicht, in Staffel 7, diese Sand Snakes, die werden ja auch förmlich aus der Serie entfernt, ne? Und das ist ähnlich. Stimmt, ja.
Wobei ich fand, Sand Snakes waren einen der größten Fehler der Game of Thrones-Historie.
Ja, leider.
Also, die haben sie echt versaut.
Ja, aber sie haben es.
Aber darum geht's ja gar nicht
jetzt. Sie haben es ja gemerkt, ne? Sie haben es ja gemerkt, ja. Sie haben dann den Plot mehr oder weniger kastriert. Ja, darum geht es jetzt nicht, sorry. Ja,
aber da ist der Bran schon in den Tunnel gefallen, ne? Der Tunnel in den Brunnen. Ja. Ich rede ja scheiße hier.
Sehr geil.
Okay, kommen wir mal zur vorletzten Szene, wobei die letzte Szene haben wir gerade eben ganz schnell behandelt. Jamie kommt nach Winterfell und sieht Bran und Littlefinger. Davor gibt es aber eine sehr hübsche Szene, die zum einen eins klar macht, nämlich dass Tormund den Angriff des Nachtdrachens in der letzten Folge der 7. Staffel überlebt hat. Und er geht mit Beric Dondarrion, ja, oder wie ich ihn immer gerne nenne, Bernd.
Bernd das Feuer.
Ja. Ja. Geht er halt, ja, was macht er eigentlich? Gute Frage, was macht ihr eigentlich da, Dominik? Klär uns auf.
Die sind da wahrscheinlich in der Festung Letzter Herd und also die sind ja geflohen und dass sie überlebt sind, ist eigentlich reiner Fanservice, aber egal. Ja, und sie suchen da halt irgendwie Zuflucht und dann gibt's ja diese unglaublich geile Szene, wo sie auf die Überreste der Nachtwache treffen unter hier dem schwermütigen Ed, genau, den ich auch sehr gerne mag eigentlich. Und dann
ich wusste seit gestern nicht, dass er
Dabei müsstest du den eigentlich kennen, der ist etwa seit der 6. Staffel Lord Kommandant der Nachtwache.
Ja, da merkt man, also, dass du der Nerd bist und ich nun der Zuschauer.
Ja, was halt sehr geil ist an dieser Szene, sie stoßen ja auf den, also Tormund und er stoßen aufeinander und Ed sagt dann, ja, nein, weich zurück, weil er hat blaue Augen und Tormund sagt, ich hatte schon immer blaue Augen. Sehr geile Szene, die dann so tonal ziemlich umschwenkt, ja, im nächsten stimmt. Moment.
Thomas.
Ja?
Wie hat dir die Szene gefallen, die danach kam, mit der tonalen Umschwenkung?
Ich fand sie sehr gut, weil sie hatte quasi, also ich meine, man hatte sich ja schon die Frage gestellt, was mit Tormund und Beric geworden ist, ne? Und also ich zumindest. Und natürlich waren sie dann am Leben, klar, und ich fand's gut, dass sie dann diese Burg nochmal gezeigt haben und dass es halt auch Auswirkungen hat, dass der Nachtkönig da irgendwie durchmarschiert ist mit seinen Untoten. Und diese Botschaft fand ich tatsächlich, ich wollte gerade sagen, ganz nett. Ist ja eine schöne Botschaft da an der Wand, ne? Ist ja cool, dass du mir eine Botschaft hinterlassen hast. Nee, also ich fand's relativ düster und natürlich auch blutig und irgendwie, es hatte Stil, muss ich sagen. Also das hat mir gefallen. Gerne mehr davon.
Es war eine richtig starke Szene. Es wäre wahrscheinlich sogar die bessere Schlussszene gewesen für diese Folge.
Oh ja.
Ja, ja. Und sie haben das eigentlich nur, also das genau das habe ich mir auch gedacht. Das wäre eigentlich der perfekte Ausklang gewesen. Nochmal so ein, die ganze Folge ist ja relativ ruhig und eigentlich so eher in dieser, ja, weiß ich nicht, fast schon manchmal familiären Stimmung, auch wenn sich 3/4 der Figuren irgendwie alle gegenseitig töten müssten eigentlich. Wegen irgendwelcher Sachen. Aber hatten wir jetzt eigentlich erörtert, was in der Szene passiert?
Ja, das wissen ja alle, die es gesehen haben.
Ja, also ganz ehrlich, ja, alle, die sich diesen Podcast anhören und diese Folge noch nicht gesehen haben, ja, die sind halt selbst schuld. Da fällt mir auch ein, wir haben gar nicht vor Spoilern gewartet am Anfang, aber okay, Spoilerwarnung.
Ach Gott, das dürfte, glaube ich, klar sein, dass wir Spoiler haben.
Ja, wir kriegen die noch an den Anfang des Podcasts.
Das freut mich.
Um das jetzt kurz zu erörtern, also in Letzter Herd, wo sie sich befinden, haben die Weißen Wanderer eine Botschaft hinterlassen. Sie haben den jungen Ned Amber, der eigentlich seine Armee zusammenziehen wollte, auf seiner Festung Letzter Herd, weil er ist jetzt der letzte lebende Amber. stimmt, scheiße. Ja, den haben sie mehr oder weniger an die Wand gehängt, tot, und um ihn herum so Leichenteile. Und das ist tatsächlich, meine Stimme. Das ist tatsächlich eine genaue Referenz an die allererste Szene der gesamten Serie. Auch, dass er da so hängt, das ist genau übernommen von, ja, weiß nicht, wisst ihr das noch, wie die ganze Serie anfing, hinter der Mauer mit diesen drei Nachtwächtern. Und also dieses Wellensymbol, was die immer und immer wieder hinterlassen. Wirbel. Das zieht sich ja auch durch die ganze Serie bislang, ne?
Also das Hakenkreuz Symbolik. Des Nachtkönigs. Ja.
was mir aufgefallen ist, weil sie setzen es dann ja in Brand. Und was mir aufgefallen ist, irgendwie sieht es aus wie das, Logo. Das Wappen der Targaryen
ist
so ein
bisschen.
Das ist
mir auch aufgefallen.
Ihr nicht.
Ja.
Also, vielleicht liegt es daran, dass man es hat brennen sehen. Ich weiß
du,
da
musst
nicht,
du die Folge nochmal zum dritten Mal gucken.
Ja, ihr könnt mich mal. So.
Ja, warum nicht? Ist somit die kürzeste der Serie.
Ja, das stimmt. So, jetzt sind wir aber komplett einmal durchgeritten. Ja, wie gesagt, es kommt noch eine Szene, wo halt Jaime in Winterfell eintrifft und Bran, der gefühlt hat, 8 Wochen da sitzt. Ohne Essen, ohne Schlaf, ohne Trinken, aber scheiß drauf, ich bin Google, ja.
Wir haben noch 2 Wiedersehen vergessen eigentlich. Aber ja, gut. Ganz kurz, Arya und Jon, ja, die sich wiedersehen. Was eine sehr schön gespielte Szene ist, weil Maisie Williams, die ja, naja, also die ist mittlerweile ähnlich kalt und distanziert wie, wie Bran. Was
aber
man überhaupt noch Bran nennen kann. Aber sie spielt die Szene wirklich großartig, weil da wechselt sich dieses Distanzierte ab mit so einer Kindlichkeit, als sie John halt wieder trifft. Und ja, weiß ich nicht, es gab noch eine recht kurze Szene, die schloss sich, glaube ich, dann an die mit Gendry an, wo sie halt wieder auf den Hound trifft.
Wo er sagt, ja, du hast mich zum Sterben zurückgelassen und sagt, nee, zuerst habe ich dich ausgeraubt.
Genau.
Ja. Genau. Und was ich noch ganz kurz ergänzen will, es gab noch, da sind wir jetzt auch durch, es gab noch eine sehr schöne Szene zwischen Sansa und Tyrion, die nach, glaube ich, genau 4 Staffeln, also seit Joffreys Hochzeit, ach, stimmt, wieder aufeinandertreffen. Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Nein, die Ehe, ach so, wurde ja auch, stimmt, nie wirklich vollzogen. Ja,
dann kannst du es noch nachholen.
Im Moment ist Sansa die Witwe Bolton, wenn man es ganz streng nimmt.
Das ist
nimmt.
Ja kompliziert.
Also doch kein Schatz, ich bin ja zu Hause. Okay.
Genau.
Okay.
Ja, aber da.
So, das
ja,
war unser genau. Recap, aber wir schließen nicht einfach so unsere Pforte. Zuerst nochmal die Frage an euch zwei. Jetzt habt ihr die erste Folge des Finales gesehen. Was glaubt ihr? Wer pickt mir bitte eine Figur raus, wo ihr sicher seid, dass sie diese Staffel nicht überleben wird?
Puh.
Theon.
Jamie.
Oh nein, Jamie, bitte.
Ich tippe.
Nein, ich bin Team Jamie, habe ich das schon erwähnt.
Ich tippe auf. Ich mach's einfach. Ich glaube, der Mountain stirbt. So.
Ah, ja. Ja. Ich glaube, der überlebt.
Ja,
doch.
Ja, Clegane Bowl.
Dann nehme ich Euronix. So.
Ja. Ja, der wird wirklich sterben, glaube ich. Ja,
gut. Und dann
der wird sterben.
Ins Blaue gefragt: Wie findet ihr diese Folge? Diese erste Folge, auf die wir jetzt 2 Jahre lang gewartet haben. Ja, war Thomas, okay. Darf's anfangen.
tatsächlich war Schiff okay, zuerst. Muss ich sagen. Also, wir hatten es ja jetzt schon mehrmals gesagt gehabt, das ist halt so eine Folge, die halt jetzt alles aufbaut. Die Figuren kommen an, treffen sich wieder, positionieren sich, alle sind auf dem Weg oder bereiten sich vor. Und dementsprechend hatte ich auch nicht große Erwartungen an diese Folge und wurde auch nicht enttäuscht. Sie ist in Ordnung, sie hat ein paar gute Momente, sie hat ein paar creepy Momente, macht aber Lust auf mehr. Also ich war jetzt sofort wieder drin und hatte irgendwie das Gefühl, okay, jetzt kann es weitergehen.
Gut, dann hätte ich mal dazwischen. Ich fand sie sehr gut. Ich fand, sie war schon kurzweilig. Wie gesagt, sie ging gerade mal 50 Minuten. Ich fand, es war sehr deutlich, dass die Macher keinen Füllmaterial drin hatten. Also er hatte wirklich alles Hand und Fuß und alles eine Bedeutung. Das hat mir gefallen. Und ich finde, das war eine sehr schöne erste Staffel. Erste Folge dieser finalen Staffel, die für mich ganz klar Hashtag Wiedersehen war. Und die auch nicht getrödelt hat. Das haben wir gesehen an der Wahrheit über Jon Snows Herkunft, die jetzt endlich auch erfahren hat. Das hat mir gefallen und ich freue mich auf nächste Woche. Und Dominik, jetzt darfst du dein Nerd-Wissen kundtun und sagen, wie du die Folge fandest.
Ja, ich versuch's kurz zu halten, nicht weil ihr wollt ja auch noch pennen gehen. ich fand die Folge grundsolide. Es ist eine typische Auftaktfolge, wie ich finde. Wer die Serie kennt und länger als seit einem Jahr schaut, der weiß, dass die Auftaktfolgen eigentlich immer so relativ, ja, Plot aufräumen, Plot vorbereiten, Figuren hin und her schieben sind. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Die ganze Folge, also da kann ich mich anschließen, die hätte eigentlich auf Englisch Reunion einfach heißen können. Aber, oder weiß ich nicht, Home, allerdings ist der Titel schon vergeben gewesen in der 6. Staffel. Homecoming, oh ja, nee, danke. Far from Home, ja, hätte auch gepasst, egal. Ja, komm, nee, also ich fand sie sehr solide. Ich fand diese Rückbezüge auf die erste Staffel sehr schön an vielen Stellen. Die wurden einem nicht jetzt direkt ins Auge gedrückt. Ich fand viele Charaktermomente sehr schön. Ich fand die Folge auch nicht zu kurz. Das Pacing fand ich sehr angenehm. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ich finde das Ganze manchmal fast schon ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, so grantiger Eierkuchen. Weil das Ganze wirkt dann teilweise schon sehr, sehr gemütlich. Weil, mein Gott, die fucking Totenarmee latscht auf euch zu und ihr sitzt da und ja, aber er hat jetzt den und den Titel und ja, und wir reiten jetzt auf unseren Drachen aus und wir haben überhaupt keinen Schiss, stimmt, dass wir irgendwie in den Night King-Verkehr kommen. Oder Das weiß ich nicht. Das ist halt wieder so, weißt du, du wurdest mit diesem mega Cliffhanger entlassen in Staffel 7, wo 100.000 Tote irgendwie auf Winterfell zu marschieren. Du denkst dir jetzt so, ja, warum fressen wir jetzt alle vergammelten Kuchen? Also, es ist so, also das klingt jetzt viel negativer, als es ist. Ich fand die Folge eigentlich, ich fand sie solide. Ich fand sie wirklich solide bis wirklich gut. Aber mehr habe ich tatsächlich auch nicht erwartet und keine Ahnung, so kann ich auch nochmal sagen, habe ich vorhin auch Vorgespräch gesagt, diese Folge ist für mich so richtig schön die Antithese zu dieser ganzen Meute im Internet, die teilweise wirklich schon, ja weiß ich nicht, digitalisierte Todesangst vor Spoilern hat. Und das hat mir daran sehr gefallen, okay. Vor allem.
Ja, vielen Dank. Ja. Gut, dann gebe ich uns jetzt nochmal die Chance, uns zu verabschieden. Ich würde aber mal sagen, ich fange an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir werden versuchen, auch nächste Woche einen Recap-Podcast zu machen. Der wird also kommen. Freut euch drauf. Kommentiert fleißig. Wie fandet ihr die Folge? Seht ihr es ähnlich, was wir so geredet haben? Oder seid ihr anderer Meinung? Würde uns interessieren. Und Informationen, uns gibt es jetzt bei Spotify, Podigy, Deezer und iTunes. Und ich sage Tschüss und übergebe erst dem Dominik das Wort und zum Schluss darf Thomas nochmal ran.
Ich versuch's kurz zu halten, Thomas. Ja, also herzlichen Dank. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt. Wenn ihr mir eventuell folgen wollt oder auch nicht, ihr könnt das tun über Twitter, über Letterboxd etc. Da bin ich zu finden unter Dom Carnage oder aber auf Moviepilot schreibe ich ab und zu noch unter meinem wundervollen Namen Remumdi Bolzen. Und ansonsten bin ich, ja, könnt ihr gerne mal reinhören bei uns beim Tele-Stammtisch, wo wir wahrscheinlich auch morgen Abend erst ein Serien-Recap zu Game of Thrones aufnehmen werden, aber vielleicht hören wir uns da ja wieder. Herzlichen Dank.
Okay. Genau, dann vielen Dank fürs Reinhören, kommentiert fleißig und wir hören uns demnächst beim nächsten Recap. Macht's gut, bis denn.
Ciao.